Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und bei mir ist heute Morgen die Petra. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du warst schon lange, lange, lange nicht mehr da. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal war. Deswegen vielleicht kannst du dich für die Leute, die dich nicht gleich an der Stimme erkannt haben, nochmal kurz vorstellen.
Ich bin Petra Schmitz, arbeite bei GameStar als Redakteurin und das auch schon seit gefühlten 1000 Jahren.
Stimmt, da war irgendwas letztens mit Manu und dem goldenen Kugelschreiber oder sowas, ne?
Den bekommt man zum 5-Jährigen und das ist ein silberner.
Okay, und was man bei 1000 Jahren Betriebszugehörigkeit kriegt, ist noch nicht klar. Ne?
Genau.
Okay, super. Wir wollen heute über The Vanishing of Ethan Carter reden. Das ist noch gar nicht draußen. Ich habe es aber in dem Gamescom-Rückblickscast schon erwähnt, dass ich das Spiel so toll fand auf der Messe. Und es gab auch in der letzten, ich glaube, es war die letzte oder war es schon die vorletzte GameStar-Ausgabe, um den Daniel Veit mal zu zitieren mit einem alten Spruch von DSF-Doppelpass. Die Kollegen vom Blatt haben das natürlich immer alles etwas früher als die Podcast-Leute. Ihr hattet da eine große Preview und darauf habe ich mich auch nochmal bemüht, einen Termin zu bekommen. Das kommt jetzt demnächst raus, aber wir wollten uns trotzdem schon mal vorher ein bisschen austauschen darüber. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise kanntest du das schon vor dieser Preview, das Spiel? Oder bist du auch erst quasi durch das Schreiben der Preview in der GameStar drauf aufmerksam? Klingt natürlich jetzt blöd, aber war dir das vorher schon als Projekt bekannt?
Ja, das kannte ich vorher schon. Wir haben darüber schon ein paar Mal in Redaktionskonferenzen gesprochen. Und neugierig geworden bin ich auf das Spiel über den Namen. Ganz lustig. Also ich finde, dass The Vanishing of Ethan Carter einer der wenigen coolen Spielenamen ist. Also so ein Name, der mich sofort gepackt hat, hat eine coole Melodie, macht mich neugierig, hinterlässt ein angenehmes Gefühl in meinem Bauch und in meinem Kopf. Und ja, also ich bin halt einfach scharf über den Namen auf dieses Spiel geworden. Und als ich es dann das erste Mal in Bewegung gesehen habe, habe ich mich da dann auch bestätigt gefühlt, dass ich richtig gelegen habe.
Das macht dir ein gutes Gefühl. Das verwundert mich jetzt tatsächlich sehr, weil ich finde eher so, das klingt schon gleich so mysteriös, weil Vanishing klingt halt nicht wie The Murder of Ethan Carter oder sowas, dass man sich denkt, na gut, da ist halt einer ermordet worden, jetzt muss man rausfinden, wer das war. Und Vanishing heißt ja erstmal, da ist einfach nur jemand verschwunden. Das hat ja gleich sowas Mystisches irgendwie auch gleich.
Ja, aber das bedeutet ja im Kontext von Spielen immer was Gutes. Also wenn es für mich ein gutes Gefühl ist, dann bedeutet das für mich, es macht mich neugierig, es kitzelt meinen detektivischen Spürsinn oder weiß der Kuckuck was, wie man es sagen möchte. Aber The Vanishing of Ethan Carter, es gibt einen Film, der so ähnlich heißt, The Vanishing on keine Ahnung was Street. Da habe ich auch gedacht, was für ein cooler Name. Vielleicht mag ich das Wort Vanishing auch einfach so gerne. Da dachte ich so, was für ein cooler Name. Und als ich den Film dann gesehen habe, die Prämisse war auch sehr cool, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, das passiert bei Ethan Carter dann nicht.
Vielleicht können wir ganz kurz nochmal den Hintergrund irgendwie erklären. Ich habe mich da auch extra nochmal schlau gemacht. Und zwar, das Spiel ist von einem polnischen Indie-Studio, die Astronauts heißen die. Das sind tatsächlich, zumindest behaupten sie das auf ihrer Webseite, vielleicht ist das plus minus eins, nur 8 Leute, die da dran arbeiten. Und der Studio-Gründer ist Adrian Chmielarz oder so. Ich kann leider das Polnische nicht richtig aussprechen. Also CH Milarz geschrieben mit Z am Ende. Und das war früher mal der, was war der eigentlich? Creative Director oder sowas, glaube ich.
Bei People Can Fly.
Richtig. Und die haben ja Bulletstorm gemacht und andere, das letzte Gears of War haben sie gemacht. Also komischerweise.
Sie haben mitgearbeitet. Und sie haben ja angefangen mit Painkiller. Also die kommen ja aus der, ich möchte jetzt mal, ich sag's mal so ein bisschen abfällig, meine ich aber nicht so. Wer mich kennt, weiß, dass ich es nicht so meine. Die kommen aus der Ballerecke. Und Ethan Carter, jetzt bin ich schon bei dem Adrian Chmielarz. Nein, The Vanishing of Ethan Carter macht eines ganz sicher nicht, nämlich ballern. Also es gibt in diesem Spiel nicht eine Actionsequenz im traditionellen Sinne, wo geschossen wird. Aber vielleicht sollten wir mal darüber reden, was das eigentlich für ein Spiel ist.
Das hat mich ganz kurz, bevor wir dann dazu kommen, nämlich auch gewundert, dass dieses Studio mit den Leuten, die behaupten auch auf der Webseite, das wären alles ehemalige Mitarbeiter von People Can Fly, die ja schon eher, du hast schon gesagt, Painkiller, Bulletstorm und gut, ob sie jetzt Gears of War mitgearbeitet haben oder ob sie da einen Großteil gemacht haben oder so, da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Aber alle Spiele, die eher so ein bisschen auf Krawall, eher auf unterhaltsame, stumpfsinnige, ohne das negativ zu meinen, Action setzen und dann kommen die auf einmal mit diesem neuen Spiel, was für mich so sehr in dieser Dear Esther Gone Home Ecke ist, also so diese 3D explorativ Adventure, nenne ich jetzt mal, in Ermangelung eines echten guten Genrebegriffs, aber ich glaube mit so ja Dear Esther und Gone Home trifft man es ganz gut, oder?
Ja, nur dass bei Dear Esther ist sehr, sehr, sehr abstrakt im Vergleich zu Ethan Carter, würde ich sagen. Bei Ethan Carter ist die Prämisse ja eine sehr klare, der kleine Ethan Carter verschwindet halt. Und das Ganze in, was ist es, Wyoming, Wisconsin? Ich weiß es nicht, irgendein Bundesstaat in den USA auf jeden Fall. Aber der Ethan Carter hat auch schon vorher mit dem Detective, dessen Name, nee, Quatsch, was rede ich, Detective ist er ja gar nicht, er ist Detektiv. Also
Privatdetektiv.
Ja, genau, also ein Private Eye sozusagen. Und der ist darauf spezialisiert, sich mit so übernatürlichem Kram zu beschäftigen. Also es macht mit Geistern halt rum sozusagen und das schon sein Leben lang oder sein Berufsleben lang. Und man kann auf der Webseite von theastronauts.com ist es, glaube ich, so eine Art Prolog lesen. Die haben da einen kleinen, minimal animierten, glaube ich, Comic ist es, wo man schon mal lesen kann, dass der Ethan Carter schon mit ihm Kontakt aufgenommen hat und dem schon mal so ein bisschen was erzählt hat, was in diesem Ort oder in dieser Gegend, wo er wohnt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht und dass der Ethan Carter halt Angst hat. Was genau in diesem Brief steht, den der Ethan Carter dem Detektiv, verdammt nochmal, geschickt hat, das erfährt man nicht. Man bekommt nur Andeutungen und aufgrund dieses Briefes fährt eben dieser Detektiv, danke, nach Wisconsin, Wyoming, wie auch immer und stellt dann eben fest, dass der Ethan Carter tatsächlich verschwunden ist, das, was er im Prinzip schon geahnt hat.
Dieser Ethan Carter, muss man noch dazu sagen, der ist 8 Jahre alt.
Ein kleiner Junge, genau.
Genau, und der Detektiv, jetzt sage ich es auch schon, der Paul Prospero heißt der, ein sehr toller Name, weil der klingt schon wie aus so einem Pulp-Heftchen.
Und darf ich dich kurz korrigieren? Ja. Prospero? Jetzt kommt hier mein gebildet und so weiter und so fort. Prospero ist tatsächlich der Name einer Figur aus Shakespeare, der Sturm, und der hatte auch was mit Geistern zu tun. Das okay. ist nämlich die Hauptfigur aus der Sturm.
Ja, aber Shakespeare ist ja quasi der Groschenroman des großen
Intellektuellen,
Mannes.
Genau.
nee, aber ich fand's gut, dann habe ich vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert den Namen, weil ich fand, für mich klang der schon gleich etwas so, naja, Paul Prospero, der Privatdetektiv, das klang dann schon wieder alles so ein bisschen nach Alliteration und eben Groschenroman und das passte dann auch sehr gut dazu, dass sie eben auch auf ihrer Webseite behaupten, dass sie sich von diesen Groschen-Science-Fiction-Romanen, die es so besonders in Amerika so in den 20er, 30er Jahren da eben gab und auch bei uns, wie hieß da, diese Mystery-Serie, die es auch immer so als Groschen-Reft-Roman gab, fällt mir
Hier Sinclair, John Sinclair.
Genau, John Sinclair, Geisterjäger und sowas.
Ich wusste das nicht, hab das gerade nachgelesen.
Und das passte da auch irgendwie alles so rein. So. Und jetzt aber nochmal zurück zu dem Ethan Carter. Der ist nämlich 8 Jahre und der schreibt einen Brief tatsächlich an den Prospero, der aber vom Schreibstil her überhaupt nicht zu einem 8-Jährigen passt. Und das scheint wohl auch etwas zu sein, was diesen Prospero eben so anfixt, sage ich mal, dass er sagt, das kann doch nicht sein, dass ein 8-Jähriger so einen Schreibstil und so einen Brief schreibt. Und deswegen reist er eben dahin und, wie du richtig gesagt hast, stellt dann fest, der Junge ist verschwunden. Und überhaupt muss in diesem Ort etwas sehr Mysteriöses vor sich gehen. Und warum ich auch gesagt habe, dass es eher so ein Exploration-Game ist, es gibt in dem ganzen Spiel keine Bildschirmanzeigen. Das heißt, man hat keinerlei Lebensanzeigen, irgendwie eine Waffe, die man vor sich sieht oder ähnliches, sondern überhaupt nichts, sondern man steuert einfach aus der Ego-Perspektive durch diese Landschaft, sieht dann da Sachen und die einzigen, ich nenne sie mal Anzeigen, die man wirklich sieht, die sind aber in der Spielwelt, das sind Wörter für Handlungen, die in der Luft schweben. Also zum Beispiel läuft am Anfang über eine Brücke, da findet man dann einen offenbar verlassenen Eisenbahntriebwagen und da schwebt dann irgendwie so Enter. Und dann, wenn du da hingehst, dann leuchtet das Enter auf und dann kannst du draufklicken und dann steigt eben deine Spielfigur also in diesen Wagen ein und dann kannst du dich eben drin weiter umgucken.
So ein paar kleine Tipps gibt's aber dann doch, glaube ich. Ne? Also es, auf diesem Eisenbahnwagen, jetzt kommt der Major-Spoiler, ist übrigens auch Blut vorne drauf und dann steht da auch tatsächlich daneben dann, dass es sich dabei um Blut handelt. Für Leute, die halt rote Farbe mit Blut gerne verwechseln.
Genau, und dann siehst du aber die offenbar, ich nenne es mal so diese Ermittlungsgedanken, die dann dem Paul Prospero in dem Moment durch den Kopf gehen, die siehst du auch als Buchstaben. Also zum Beispiel, da steht dann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber steht dann irgendwie sowas da wie Accident, Fragezeichen, Murder, Fragezeichen. Und das heißt, du siehst dann eben, okay, nur weil jetzt Blut an diesem Wagen vorne dran ist, heißt das ja noch lange nicht, dass da irgendwie jetzt ein Mord passiert ist. Und es kann ja auch ein Unfall gewesen sein. Es kann ein Tier gewesen sein, was vor diesen Waggon gelaufen ist. Also das heißt, war das vielleicht ein Mensch? War das ein Tier? Wurde da tatsächlich irgendwie eine rote Farbe drauf geschmiert? Also das heißt, du kriegst nicht die Antworten frei Haus geliefert, sondern du kriegst nur so mögliche Ermittlungsgedanken, wo du vielleicht mal in die Richtung weiterdenken könntest, die kriegst du so präsentiert und dann ist das eben so, dass sich so nach und nach immer weiter das Gesamtermittlungsbild, nenne ich es jetzt mal, aus so Puzzlestücken zusammensetzt. Also wir können das mit dem Waggon ja schon mal ein bisschen weiterführen, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das ist ja der komplette Anfang von dem Spiel. Man findet dann eben tatsächlich später eine, also kurz nebendran in diesem Waggon, eine Leiche.
Den Teil einer Leiche zunächst mal.
Die Teile einer Leiche, genau. Und dann sagt man sich, ah, okay, offenbar scheint das doch irgendwie ein Mensch gewesen sein, der vor diesem Waggon geknallt ist, weil der auch einen zertrümmerten Schädel hat, wie man dann feststellt. Und dann setzt man sich so nach und nach seine Puzzle-Ermittlungsstücke zusammen. Und man muss aber, man kriegt das alles nicht auf dem Silbertablett präsentiert, sage ich jetzt mal, sondern man muss schon immer irgendwie sehr, sehr aktiv und auch sehr, sehr mit einem guten Auge für Details diese Landschaft absuchen.
Genau, und dann arbeitet das Spiel ja auch so mit so Mini-Visionen. Also der Paul Prospero oder Paul Prospero oder wie auch immer, der hat ja dann auch die Fähigkeit, in Anführungsstrichen in die Vergangenheit zu schauen. Und da öffnen sich, ich weiß nicht, ob das bei dir in der Präsentation noch so war, es öffnen sich so Bilder im Bild sozusagen, die dir nur einen ganz kleinen Teil von dem erstmal zeigen, was da vielleicht eventuell passiert ist. Wenn man davon dann eine ganze Reihe dann angesammelt hat, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel der Leiche bleibt, die dann da in Teilen zumindest liegt, hinterher findet man sie dann ganz oder beziehungsweise setzt sie dann so im Kopf zusammen, dann findet man noch einen Stein und so weiter und so fort. Das Spiel gibt einem schon Hinweise, wo man wieder hingehen kann, um dann einen weiteren Hinweis zu bekommen. Das Spiel gibt einem Hinweise, wo man hingehen kann, damit man Hinweise bekommt. Ah, verstehe. Und aus diesen ganzen...
Aber so ist es ja tatsächlich.
Also, ja, ja, genau.
Es klingt absurd, aber es ist tatsächlich so, dass man im Prinzip immer nur so, ja, lauf doch mal dahin, probier doch mal das. Aber das überlegt man sich eigentlich eher selber. Also ich kann ganz kurz mal eben, auf der Gamescom war das so, dass wir da zu viert in einem Raum saßen und hatten nur einen Controller und der PR-Mensch, der das Spiel uns quasi vorstellen sollte, der hat gesagt, oh, macht einfach mal selber. So.
Ich habe vergessen, einen Quasi-Counter am Anfang einzuberufen. Mist.
Können wir ganz kurz mal eben am Ende dann noch Quasi-Counter, der immer bing, bing.
Genau.
Und dann haben wir zu viert gespielt. Also wir haben tatsächlich zu viert gespielt. Es hat zwar immer nur einer die Figur gesteuert, aber es war irgendwie wie so ein gemeinschaftliches Rätseln. Es hat auch in dem Moment, weil man kann ja nicht viel machen, außer rumlaufen und Sachen anklicken, hat es mich gar nicht gestört. Und ich hatte auch das Gefühl, bei meinen Leuten, die mit in der Präsentation saßen, die hat das auch nicht so groß gestört, dass sie eigentlich gar nicht spielen durften, sondern die haben immer gemeinsam mitgerätselt. Also dieses, ja, guck doch mal da in dem Waggon, da ist noch irgendwie so ein Kratzer, vielleicht kann man da noch irgendwie einen Gedanken freischalten und ja, nee, da ist nix. Ja, dann lauf doch mal weiter. Also wir hatten tatsächlich auch beim passiven Zuschauen großen Spaß, weil wir einfach zu viert gemeinsam gerätselt haben und immer nur diese Hinweise bekommen haben. Und dann siehst du vorne an dem Waggon zum Beispiel, da fehlt offenbar so eine, wie nennt man das, so ein Dreh, so ein
Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein Drehding.
Ja, also so ein
Schraubenschlüssel.
Genau.
So ein Drehschraubenschlüssel, ja.
Und genau. Der fehlt dann da scheinbar. Und dann ist das halt der Hinweis, okay, vielleicht muss ich in der Umgebung eben diesen Schraubenschlüssel suchen, damit ich diesen Triebwagen irgendwie wieder anlassen kann. Und das ist tatsächlich dieses, wie du sagst, man kriegt Hinweise, die einen zu weiteren Hinweisen führen, die einen dann zu weiteren Hinweisen führen.
Und der Clou an diesen ganzen Hinweisen ist, dass man sie dann hinterher in die richtige Reihenfolge bringen muss. Also das Spiel, wenn man dann diesen Batzen an Hinweisen für eine Situation gefunden hat oder für ein, ich nenne es jetzt mal Rätsel, ja, für ein abgeschlossenes Rätsel, dann kann man diese Rätselfragmente in die richtige Reihenfolge bringen. Das heißt, man geht dahin und dann gibt einem das Spiel, entweder eine Eins, also man kann dann über die Tastatur oder über das Gamepad oder so dann auswählen, ist das jetzt Position 1, ist das Position 2, ist das Position 3. Also in welcher Reihenfolge ergeben diese Hinweise hinterher das Bild des Ganzen? Und wenn man die richtige Reihenfolge dann zusammengestöpselt hat, das muss nicht immer auf Anhieb gelingen, aber wenn man da logisch dran geht, dann dürfte das eigentlich, hoffe ich zumindest, dann auch funktionieren. Dann springt dieser Paul Prospero in diese Situation rein. Das heißt, diese ganze Geschichte um ihn herum verändert sich. Er ist nicht mehr im Hier und Jetzt, also in dieser Sekunde, wo er das tut, sondern in der Vergangenheit und erlebt das dann, was da passiert ist. Und das finde ich total cool.
Weißt du, wie das ist mit diesen Selbstgesprächen? Weil am Anfang war es so, dass der Paul Prospero auch so ein ganz kurzes Selbstgespräch führt. Also
der ist der Erzähler im Prinzip.
Genau, aber genau. Ist das wirklich nur der Anfang? Ich muss jetzt sagen, ich habe auf der Gamescom ja nur den ganz kurzen Anfang gesehen. Ich vermute mal, dass du wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen hast.
Ich fürchte nein.
Okay.
Und ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich auch noch nicht mal mit der Original-Synchronstimme von ihm erlebt, sondern oder mit der Original-Sprecherstimme, sondern bei mir war es noch so eine computergenerierte Stimme. Also so...
My name is Paul Prospero and I'm here in Wisconsin
oder Wyoming oder wo es auch immer ist, ja. Also es war halt wirklich diese Microsoft-Computer Stimme.
Ja. Nee, auf der Gamescom war es dann tatsächlich schon so eine echte Stimme mit einem echten Erzähler. Und diese Blasen, die den Blick in die Vergangenheit erlauben, die sind echt sehr spannend. Und das ist eine coole Methode, weil das irgendwie eine schöne Belohnung ist. Dafür, dass du alle Hinweise gesammelt hast, sie dann in die richtige Reihenfolge gebracht hast und dann kriegst du immer als Belohnungsmechanismus einen Blick, wie die Story dann tatsächlich abgelaufen ist.
Mhm,
und
genau.
Das fand ich ein sehr schöner Mechanismus. Und was halt bei dem Spiel extrem ist, deswegen auch gerade kurz meine Frage zu diesen Selbstgesprächen, ob das irgendwie öfter vorkommt, ist, dass die Story eigentlich komplett durch die Umgebung erzählt wird. Also du kriegst ja nur diese interessante Ausgangslage, ein Privatdetektiv kommt dahin, ein kleiner Junge ist verschwunden. Und
der Privatdetektiv sagt übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob er das im Comic sagt oder am Anfang vom Spiel, dass er weiß, dass das sein letzter Fall ist. Heißt so viel wie, das wird der schwerste, das wird das schlimmste, ich kann am Ende scheitern, vielleicht gehe ich dabei drauf. Also der weiß schon mehr, also die Prämisse ist die, dass der Paul am Anfang schon mehr weiß über diese Geschichte oder zumindest ahnt als der Spieler. Also das ist so ein Erzählkniff, dass der schon eine ungefähre Ahnung hat, welche Mächte da am Start sind und was da für eine Gefahr droht durch seine Erfahrung, die er natürlich früher gesammelt hat, die wir aber nicht kennen, logischerweise, weil die Geschichte für uns ja erst da beginnt und wir bleiben halt eine Weile im Dunkeln. Und der Paul weiß tatsächlich, oder der Paul weiß ein bisschen mehr als wir. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Kniff.
Auf jeden Fall, weil das halt auch so ein klassisches Krimi-Foreshadowing ist, dass der dann irgendwie der Kommissar sagt, so dieses so, ja, und das sollte der letzte Fall werden oder irgendwie dieser Fall sollte mein Untergang werden. Und
ja,
so. Und
genau, dann, sowas. Ja, richtig. Ja.
Gut, aber was eine Besonderheit an diesem Spiel ist, warum es mich eigentlich noch mehr geflasht hat, also jetzt, das klingt jetzt zwar alles schon interessant, ist diese Technik, die heißt Fotogrammetrie oder Photogrammetry.
Photogrammetry?
Ich weiß gar nicht, ist es denn, ja, wahrscheinlich ist es ein englisches Wort, aber...
Ja, gehe ich von aus. Wir nennen sie jetzt einfach Fotogrammetrie.
Fotogrammetrie, genau. Und das sorgt dafür, dass dieses Spiel, was von 8 Leuten gemacht wird, meiner Meinung nach somit das Beste, was ich jemals an Grafik auf einem Monitor gesehen habe.
Das ist mit Sicherheit das Schönste oder ich sag mal so, dieses Ethan Carter bringt das, ich für mich ist es ja tatsächlich eher so ein klassisches Adventure, auch wenn man da keine Sachen irgendwie benutze, Peitsche mit Dschungeltier oder sowas. Also das kommt halt nicht vor. Aber es ist halt trotzdem sehr adventurig. Also es ist ja ein Adventure eigentlich, ohne dass man da irgendwie ein Inventar hat oder Sachen miteinander verbindet.
Quasi ein Adventure eigentlich.
Ja. Quasi, genau. Und das ist, glaube ich, das erste Adventure, das ich sehe, dass es locker mit den Hochglanz-Shootern oder den Hochglanztiteln wie Assassin's Creed, Unity oder sowas aufnehmen kann, aufgrund dieser unglaublichen Grafik.
Also ich würde tatsächlich sogar so weit gehen und sagen, es übertrumpft es locker.
Okay, gut. Das ist übrigens die Unreal Engine, die man da sieht, die aktuelle. Aber die Technik, wie, also wir haben es ja schon angedeutet durch den Namen Photo, die Technik, wie die Umgebung gestaltet wird, läuft halt nicht im klassischen, wir bauen Texturen am PC und wir bauen 3D-Modelle und so weiter und so fort, sondern die Jungs von The Astronauts gehen halt raus in oder auch rein, je nachdem, was sie halt brauchen für ihr Spiel, in die Natur oder in Gebäude und fotografieren Objekte. Also die machen aus 2D-Fotos, machen die 3D-Objekte im Spiel. Und das ist halt, das hat Vor- und Nachteile, aber der große Vorteil auf jeden Fall davon ist, dass die Umgebung halt wahnsinnig viel organischer wirkt, als es am Computer erstellte Grafiken halt einfach sein könnten. Weil zum Beispiel, stell dir vor, du hast einen Tisch und ein Tisch hat immer irgendwie Nutzungserscheinungen drauf. Da sind dann halt Kratzer, die sind halt nicht symmetrisch, die verfolgen kein bestimmtes Muster und so weiter und so fort. Und das bei einem Grafiker aufzuhalten, zu sagen, pass mal auf, ich möchte, dass der Tisch, der ganze Raum, dieses Haus, diese Welt so echt wie möglich wirkt. Und zwar mit den ganzen Unregelmäßigkeiten, die in der echten Welt vorkommen und so weiter und so fort. Das kann ja niemand leisten. Und das Ganze wird dann halt dann doch geleistet, indem man eben auf Fotos zurückgreift.
Also ist der Fotorealismus, der immer so ganz schön herbeigeschrieben oder herbeibeschwört wird von irgendwie...
heißt es beschwört oder beschworen?
Ich weiß es nicht. Aber der dann immer ganz gerne so bei Spielankündigungen oder wenn eine neue Konsolengeneration kommt, dann heißt es ja auch immer so, ja, die PS4 schafft fotorealistische Grafiken und dann...
Hör mal, was wir damals schon als Anfang der 2000er als Fotorealismus bezeichnet haben, da kriege ich ja heute Augenkrebs von.
Das stimmt, ja. Aber das ist so ein Spiel, wo ich jetzt tatsächlich erstmal sage, okay, das ist sehr, sehr nah und eigentlich fast schon Fotorealismus, weil du bist dann, also die ganze Welt, zumindest das, was man am Anfang sieht, erinnert mich sehr an Alan Wake. Also deswegen, ich weiß gar nicht, ob es Wyoming ist. Ich hätte jetzt tatsächlich eher sowas da so Pacific Northwest.
Nein, habe ich auch gedacht am Anfang und dann habe ich mich schlau gemacht. Ich habe nämlich nachgelesen, das steht nämlich in dem, ich glaube sogar in dem Comic drin oder in der Beschreibung bei The Astronauts auf der Webseite. Es ist irgendein Bundesstaat mit wie? Wisconsin oder Wyoming? Einer von den beiden. Nein. Oh, fast hättest du mich gehabt, aber nein.
Okay, also auf jeden Fall ist die Landschaft aber so ein bisschen herbstlich und besteht aus so Seen und Fjorden, was man da so sehen kann. Und das, also wie gesagt, war da völlig weggeblasen von dem, wie das Wasser aussah, wie das Licht sich in den Bäumen brach und also was die da an Grafik irgendwie rausgehauen haben.
Aber man muss, darf ich dich kurz unterbrechen?
Gerne.
Ganz kurz mal. Manu weiß genau, was wir meinen.
Ganz kurz mal eben.
Es ist ja nicht alles hundertprozentig Fotogrammetrie, was da passiert. Also, weil die Entwickler sagen sehr richtig auch, sie wollen natürlich die Welt so lebendig wie möglich machen, aber ein Spiel braucht trotzdem auch noch Kniffe, die Welt, die echte Welt nicht leisten kann. Also bestimmte Lichtstimmungen und so weiter und so fort. Oder die Figuren, die da auftauchen, sind auch nicht alle mit Fotogrammetrie entstanden. Also ich glaube, dieser alte Mann, der das mit dem anderen Typen auf den Gleisen, ohne dass ich jetzt zu viel erzähle. Du weißt schon, was ich meine. Ja?
Nee, weil soweit habe ich es gar nicht gesehen. Aber
nein, echt? Oh Gott.
Nee, es macht ja aber nichts, weil der alte Mann kommt ja quasi auf dem ersten Artwork, was von dem Spiel bekannt war, was auch auf der Webseite groß zu sehen ist, schon
vor. Soll ich spoilern? Wollen wir spoilern?
Vielleicht lieber nicht.
Okay, gut. Aber naja, ist egal. Jedenfalls, ich kann dir schon mal sagen, dass der zermatschte Kopf nichts mit dem Eisenbahnwaggon zu tun hat. Hm. So viel kann ich schon mal sagen. Von der Leiche. Dass das Spiel nicht hundertprozentig auf Fotogrammetrie basiert, das kann man schon mal sagen, weil zu viel Realismus oder sagen wir mal so, das Spiel muss auch mit Kniffen arbeiten, die 3D-Abbilder von 2D-Fotos nicht leisten können. Also es ist nicht alles Fotogrammetrie.
Ja gut, das ist mir schon klar, dass man wahrscheinlich schon noch immer die, ich nenne sie mal die Hand, die ordnende Hand eines Programmierers braucht, der dann diese ganzen Sachen dann auch irgendwie wirklich nochmal richtig zusammensetzt oder auch irgendwie richtig anordnet. Also dass man jetzt einfach sagt, ja, ich gehe halt mal in den Wald, fotografiere ein bisschen rum und zack, habe ich ein fotorealistisches Level da zusammengebaut. Das ist mir auch klar. Die Frage, die sich aber mir stellt, ist, wenn das 8 Leute hinbekommen, so eine Grafik da irgendwie zu zaubern, wieso machen das nicht mehr?
Keine Ahnung. Es ist eine neue Technik, ja, sagen wir es mal so. Es ist eine Technik, die sich auch erstmal etablieren muss. Wieso hat Apple als erstes so ein Touchpad fürs Smartphone rausgebracht? Ja, also warum machen das nicht mehr? Irgendwer muss damit anfangen. Die haben sich's halt ausgedacht und ausgesucht und es ist nicht das einzige Studio, das das gerade macht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Buben heißen, die Get Even machen, aber Get Even ist ein Shooter, soweit ich das verstanden habe. Da geht's um so eine Rachegeschichte und der arbeitet auch mit Fotogrammetrie. Kann man auch übrigens bei uns auf der Website schon einen Artikel lesen zu von Markus Schwertl.
Gut, Get Even sagt mir jetzt nicht wirklich viel. Ich habe nur, glaube ich, ein Foto auch mal gesehen bei euch auf der Webseite. Aber,
okay. Aber wo du vorhin Hand erwähnt hast, ich weiß gar nicht mehr, also ja, die Hand eines Programmierers. Apropos Hand, hat es dich eigentlich nicht gestört beim Anspielen oder beziehungsweise beim Mitspielen dieser Gamescom-Demo, dass der Paul keine Hände hat?
Gestört hat es mich nicht, es ist mir schon aufgefallen, aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob jetzt so Hände, die ich jetzt vor mir sehen würde, so Laufanimationen oder wenn ich an mir runtergucke, ob die nicht vielleicht diese tolle Grafikimmersion irgendwie brechen würden.
Das ist genau das, was die Entwickler zu mir gesagt haben. Sag mal, du bist doch bezahlt von denen.
Einfach ein Profi.
Ja, halt der Hammer. Ist der Hammer, Wahnsinn, cool.
Das habe ich natürlich auch gedacht, weil gerade weil auf der Gamescom dieses Jahr habe ich jetzt öfter auch mal VR-Sachen ausprobiert und da hast du eben genau dieses, dass du dann zum Beispiel deine eigenen Füße siehst oder deine eigenen Hände vor dir siehst und da hast du dann halt oft das Gefühl, okay, wenn die nicht gut gemacht sind, dann merkst du halt sofort, dass da irgendwas komisch ist.
Das reißt dich raus, genau, das könnte dich tatsächlich rausreißen, das stimmt schon, ja. Ja, ja, aber es ist lustig, genau das haben die, das hat der Adrian Schmielatz auch zu mir gesagt.
Okay, ja. Also kann ich durchaus nachvollziehen, dieses Argument. Wie gesagt, ich wusste es gar nicht vorher, aber oder ich habe es in der Preview gelesen in der GameStar und habe es mir jetzt quasi einfach selber nochmal so ausgedacht.
Ich weiß gar nicht, ob ich es reingeschrieben habe. Ist auch egal.
Was ganz interessant noch ist, das hat nämlich dann einer der anderen Journalisten in der Präsentation gefragt, wie schaut's denn mit Oculus-Support aus, weil wir gerade schon VR angesprochen haben. Und da hat der PR-Mensch, der da zuständig war von Nordic Games, der hat dann gesagt, so nach dem Motto, kein Kommentar. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber du hast ja auch schon gesagt, es ist die Unreal Engine. Mhm. Und dadurch dürfte die Portierung oder die Umstellung, nenne ich jetzt mal, auf Oculus wahrscheinlich gar nicht so schwer sein. Weil wenn das eine Standard-Engine ist, dann muss man da wahrscheinlich nur die Treiber so ein bisschen anpassen und dann wird das auch auf Oculus laufen.
Ich kenne mich damit nicht aus. Also ich finde es faszinierend, aber wie die Technik funktioniert, keine Ahnung.
Okay, ja, dann musst du mal deinen Kollegen, den Daniel Veit, fragen, weil der ist doch so ein großer Oculus.
Der hat sogar das
DK2.
DK2, genau, das DK2 hat er ja schon, genau.
Ja.
Okay, mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich noch spannend fand, was ich jetzt allein. Ach so, ja, Thema 8 Leute. Wir wissen ja gar nicht, wie umfangreich das Spiel ist, ja? Also ich weiß ja nicht, wie viel wir von dem Spiel schon gesehen haben, wie lange das dauert, wie umfangreich das ist. Das Einzige, was ich auf jeden Fall schon mal Bestimmtheit sagen kann, dieses Spiel wird nicht viel mit Menschen arbeiten und es gibt auch wenn du Alan Wake schon erwähnt hast, es gibt zum Beispiel keine großen Siedlungen à la Bright Falls. Es werden wenige Häuser sein, alle Häuser soll man betreten können. Sollen ein paar Figuren auftauchen, aber nicht allzu viele. Das heißt, was die Vielfalt der Sachen, die sie darstellen müssen, angeht, ist es gar nicht so viel. Jetzt ist die Frage natürlich, wie lang ist dann das Spiel letztendlich, wenn das in 5 Stunden abgefrühstückt ist? Dann ist die Zahl der 8 Mitarbeiter vielleicht gar nicht mehr so, immer noch natürlich wow, aber vielleicht auch gar nicht mehr so wow, wie du es gerade dargestellt hast.
Ja, aber ist also eine Frage, die stellen wir uns bei Inside Moin nicht. Das ist eine typische GameStar-Frage mit.
Ach, halt dein Maul. Ey, ernsthaft.
Wie viele Stunden hat man denn Spielspaß? Wie viele Waffentypen gibt es? Und läuft das auch in 60 Frames und sonst was? Also,
wenn
das 4 Stunden mich unterhält und ich sage, ich bin da 4 Stunden einfach top unterhalten, kriege eine super gute Mystery Story, reicht mir das völlig.
Ich bin da ja auch ganz bei dir. Trotzdem, ich wollte nur noch mal die 8 Leute in Relation zu einer möglichen Länge eines vielleicht kurzen Spiels stellen. Ja?
Genau, und ich wollte noch meinen GameStar-Diss unterbringen und dann haben wir das beide geschafft.
Okay, 3 Tage, 3 Nachtisch.
Ja, kann ich ein Häkchen setzen.
Ja,
gut, also ich bin, muss ich sagen, was mir sehr, sehr selten passiert, unfassbar gehypt. Also, gehypt ist vielleicht das falsche Wort, aber eher so angefixt.
Du hast PT noch nicht gespielt.
Wie bitte?
Du hast PT noch nicht gespielt. Du kannst gar nicht, du weißt nicht, was Hype ist, wenn du PT noch nicht gespielt hast.
Ja, also ich meine, Hype hat ja jetzt irgendwie mittlerweile so einen negativen Anklang, weil es halt immer heißt so, ja, der Hype, die Hype-Blase von Watch Dogs ist geplatzt und was weiß ich was. Und es wurde so hoch gehypt und dann konnte es das nicht halten und so.
Ja, deswegen. Man kann auch die Konnotation echt umdrehen. Man kann das auch ins Positive, im Positiven verwenden, finde ich. Völlig in Ordnung.
Ja, so ist es auch ursprünglich eigentlich gedacht, aber deswegen wollte ich jetzt vielleicht nochmal erklären, dass das irgendwie, dass ich eher so mich sehr drauf freue. Am 26. September, also schon
in. Glaube ich nicht dran, dass ich, darf ich das kurz einwerfen?
Gerne,
ja. Glaube ich nicht dran. Weil, entschuldige bitte, ich habe vor Monaten schon das gesehen, was du auf der Gamescom gesehen hast. Und wenn sie jetzt noch nicht mehr zu zeigen haben, dann weiß ich nicht, ob die im September dann, also Ende September dann wirklich fertig sind. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich überlege aber sowieso wahrscheinlich, ob ich es dann vielleicht sogar auf der PS4 spiele, weil das war ja nämlich auch noch eine Ankündigung auf der Gamescom, dass das Spiel auch für PS4 bestätigt wurde. Da gab es vorher mal schon so Gerüchte, das habe ich in der quasi Recherche auf den Podcast, habe ich das gemerkt, als ich dann gesucht habe und dann habe ich so News gefunden auf irgendwelchen Webseiten, die gesagt haben, ja, vielleicht auf PS4. Das wurde jetzt auf der Gamescom offiziell bestätigt, aber da gibt's wirklich noch gar kein Datum.
Okay, dann habe ich es ja im Zweifelsfall zu dem Zeitpunkt. Oh, war das jetzt, hat man das gehört? Ich habe gerade eine Mail bekommen.
Ach so. Nee, das hört man nicht, weil die Mail kommt ja nur quasi, die hörst du ja nur intern über deine
Kopfhörer. Über die Kopfhörer. Du hast so recht. Dann habe ich es ja im Zweifelsfall schon gespielt, wenn es dann mal auf der PS4 erscheint. Und dann werde ich dich nur spoilern in einer Tour.
Okay, kannst du Twitter voll spammen.
Genau.
Sehr gut. Gut, also wir vergeben den offiziellen Ich freue mich drauf Award von
Ich mich auch, ja.
Und ja, die ganzen Sachen zu dem technischen Hintergrund und so, auch zu dem Photogrammetry, gibt es die mittlerweile auch online bei euch zum Nachlesen?
Ja, kann man, wenn man Ethan Carter bei uns oben in die Suchfunktion eingibt und dann auf Artikel dazu klickt, dann hat man einerseits die Preview, die ich geschrieben habe, und auf der anderen Seite hat man dann tatsächlich den Artikel über die Photogrammetry, was für ein Wort, nochmal separat. Also man kann sich da in Gänze schlau machen.
Gut, dann verlinken wir aber das, weil das ist ja, hat ja mehr Servicewert, als wenn wir die Leute jetzt noch selber das irgendwie suchen lassen müssen.
So reizend von euch.
Blogpost und ja, super. Wir sind gespannt. Ich werde da natürlich auch, wenn es dann rauskommt, schauen, dass wir da schnellstmöglich auch einen Cast dazu bringen können, wo wir dann sagen können, ja, der hohe Hype, es ist unter dem Hype zerbrochen, den wir aufgebaut haben.
Genau, es gibt nur diese eine Brücke und diesen einen Eisenbahnwaggon und diese eine Leiche und
genau.
Passiert nicht.
Oh ja, und keine 8 Stunden Spielspaß und keine 20 Waffentypen, deswegen
ja, genau.
2 von 10.
Angeblich gibt's eine kurze Action-Sequenz mal irgendwann, aber die soll tatsächlich so smooth ablaufen. Das hat mir der Chmielatz, der Adrian, auch schon gesagt. Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Wahrscheinlich ganz anders. Dass man da keinerlei Fingerakrobatik für braucht, offensichtlich.
Okay. Da grummelt mir schon ein bisschen der Magen, wenn ich dann schon wieder Action-Sequenz höre, weil das hört sich dann für mich wieder nach Quicktime-Buttons und sonst was. Und
ich sag mir keine Fingerakrobatik. Du brauchst
ja, das muss ja, es muss ja nicht unbedingt Fingerakrobatik sein, aber trotzdem halt.
Nein, gar okay. Nicht. Also es soll alles ganz, ganz auch für ältere Frauen wie mich spielbar sein.
Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Und dann auch für so alte Leute wie Manu oder sowas.
Ja, genau. Fantastisch.
Perfekt. Alles klar, dann danke ich dir und ja, wir hören uns hoffentlich diesmal früher schon wieder, als jetzt wieder irgendwie nach, weiß ich nicht, halbes Jahr oder sowas, wann du es jetzt
Komm halt mal hast. Mit einem gescheiten Thema um die Ecke.
Ja, ich werde mir, aber wir haben es ja tatsächlich echt lieber, wenn die Leute uns mal Vorschläge machen, weil dann müssen wir nicht immer 20 Leute fragen, bis wir da mal einen finden, der das Spiel gespielt hat, sondern die Leute einfach auf uns zukommen und sagen, das ist ein tolles Thema. Ich habe hier praktischerweise eine 8-seitige Preview geschrieben für dieses kleine Heft, für das ich arbeite. Die würde ich gerne in eurem extrem großen, weit gehörten, reichweitenstarken Podcast vorstellen.
Ja, ich werde es mir merken. Ja.
Gut, alles klar. Ich danke dir. Ciao.
Gerne. Tschüss.